Herzlich willkommen zu Talk und Musik. Gern gesehen am Mittag unser heutiger Gast, Alexander Graf von Schönburg, Publizist, Schriftsteller, Autor, katholischer Publizist, Mitglied der Chefredaktion in Berlin, ein sorgfältiger, seriöser Beobachter der Stimmungen in diesem Lande. Herr Graf, können Sie diesen Sommer genießen? Waren Sie schon in Ferien unterwegs?
Herr Lindingens, haben Sie unterschlagen die Marke, für die ich arbeite? Sie sagten Chefredaktion, aber es ist die Chefredaktion der Bild-Zeitung. Das sollten wir tatsächlich nicht verschweigen.
Das wollte ich nicht verschweigen. Das ist vollkommen klar im Übereifer. Zurück, Graf von Schönburg, Mitte August waren Sie schon im Urlaub. Machen Sie Ferien? Können Sie die in diesen Zeiten, in diesen schweren Zeiten genießen?
Also ehrlich gesagt, für mich habe ich den Luxus und gleichzeitig die Last, dass ich bei mir Arbeit und Freizeit ineinander übergehen. Ich bin jetzt gerade am Starnberger See bei meinem Neffen, der dort ein Häuschen hat, und ich arbeite tagsüber ein bisschen und schreibe, und auch lesen ist ja auch Teil meiner Arbeit. Und dann, ich habe auch eine tägliche Kolumne in der gedruckten Bildzeitung. Das heißt, ich schreibe, ob ich Urlaub habe oder krank bin oder wach, auch im halbschlafenden Zustand, einfach weil ich diesen Platz nicht preisgeben will und weil ich genieße, natürlich so eine Stimme zu haben in so einem Massenblatt, und kann dort auch immer wieder subversive katholisches Gedankengut in die breite Öffentlichkeit bringen. Das macht mir natürlich riesigen Spaß, und deswegen arbeite ich eigentlich rund um die Uhr, aber ich muss mich darüber nicht beklagen, weil meine Arbeit ist ja gleichzeitig mein Spaß. Also Lesen und Schreiben ist mein Lebenselixier.
Das hört man gern. Graf von Schönburg, die Marke wollten wir nicht unterschlagen. Hier ist Radio Horeb, Ihr christlicher Sender in Deutschland, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Die Marke Bild-Zeitung, klar, wenn man die Zeitungen in diesen Tagen aufschlägt, ist natürlich klar, vieles dreht sich schon um die Bundestagswahl. In gut 6 Wochen ist es soweit. Hat den Armin Laschet, der CDU-Kanzlerkandidat, der Kanzlerkandidat der Union, überhaupt noch eine Chance, wenn es nach den Werten der Meinungsforschung geht?
Also es gibt ja den berühmten Spruch von Friedrich dem Großen: Meine Generäle brauchen Fortune. Und ich halte Laschet eigentlich für einen sehr geeigneten CDU-Kanzlerkandidaten. Aber im Moment scheint ihm die Fortune zu fehlen. Aber auch das ist ja wieder Wind. Das kann sich wieder drehen.
Halten Sie denn generell für möglich, weil die Zustimmungswerte für den bayerischen Ministerpräsidenten im Vorgeplänkel immerhin diskutiert, sollte er es werden, Kanzlerkandidat, halten Sie es für möglich, dass die Union 2 Wochen vorher sagt, nee, es soll doch Markus Söder machen, oder ist es undenkbar aus Ihrer Sicht?
Das halte ich für undenkbar. Eher kann ich mir ein Szenario vorstellen, in dem Markus Söder sich über ein schlechtes Abschneiden seines Kontrahenten oder seines Parteifreunds und Kontrahenten freut und sich dann bereit macht, in 4 Jahren als der Retter zu kommen. Ich halte so ein Szenario für undenkbar, weil es wirklich selbstmörderisch wäre.
Wenn Sie sich so derzeit die Themen in diesem Lande anschauen, 4, 5 Wochen lang reden wir über die Schäden, die das Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und auch in Bayern angerichtet hat. Gibt es aus Ihrer Sicht sonstige Wahlkampfthemen oder flackert es so einfach dahin?
Also die Dominanz dieses Themas spielt natürlich vor allem den Grünen in die Hände. Und es ist auffällig, wie eigentlich sämtliche großen Parteien hauptsächlich im Moment damit für sich werben, indem sie sagen, wir nehmen das jetzt im Klimaschutz ganz ernst und werden enorme Investitionen dort machen, um unsere Klimabilanz zu verbessern. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, dass dadurch abgelenkt werden soll von tatsächlichen rein technischen zum Teil banalen Versäumnissen. Also in der Schweiz gab es vor ein paar Jahren ein Unwetter, ein Ort, der eine ähnliche Lage war, in Ahrweiler, hat man festgestellt. Es war vor allem der Grund für die Katastrophe, dass das ganze Wasser durch den Ort geflossen ist, ist, dass sich Geröll und Müll und große Gegenstände in der Brücke verfangen hatten und dass dadurch, dass der Fluss nicht die Möglichkeit hat, durch die Brücke durchzugehen und dadurch in den Ort geraten ist. Dann hat man Brücken gebaut, die hydraulisch sich nach oben heben, wenn Hochwasser ist. Oder man hat festgestellt, dass man hat einfach den Hochwasserschutz auch prophylaktisch so verschärft, um für solche Situationen gerüstet zu sein.
Das heißt, Sie sind der Meinung, Klimaschutz, ja, so verstehe ich Sie, aber es gibt auch noch andere Ursachen, also ganz normale menschliche Versäumnisse möglicherweise.
Und mein Verdacht ist eben, dass von diesen menschlichen Versäumnissen ein bisschen abgelenkt werden soll und damit das große Ziel Klimaschutz kann man natürlich, ist wahrscheinlich sinnvoll, ich kann das nicht beweisen, aber selbst wenn jetzt ganz Nordrhein-Westfalen sofort auf Fahrrad umsteigt, wird das ja unmittelbar nicht von heute auf morgen die Klimasituation verändern. Das heißt, es wird immer noch, wenn das so ist, wie die Wissenschaftler sagen, dass wir in eine prekäre Lage geraten sind, wird es dann in 2 Jahren, 3 Jahren wieder eine Flut geben. Und dann dagegen sind wir ja nicht gerüstet, indem wir jetzt das Klima schützen, sondern dann müssen wir schauen, bauen wir zu nah ans Wasser heran, müssen wir solche technischen Möglichkeiten wie diese hydraulischen Brücken, müssen wir ein besseres Vorwarnsystem schaffen, all diese Dinge, die und über die höre ich wenig in diesem Wahlkampf. Mhm. Alle reden nur über den Klimaschutz. Also das finde ich etwas bedrohlich. Mein Verdacht ist eben, dass damit von eigenen Versäumnissen abgelenkt werden soll. Das war aber gar nicht Ihre Frage. Ihre Frage war, ob das dieses Thema, ob es noch ein anderes Thema ist, was in diesem Wahlkampf nach oben ploppt. Und da muss ich sagen, aus Erfahrung als Journalist muss ich sagen, ich habe noch nie als Journalist, ich bin jetzt schon auch wirklich schon 30 Jahre mindestens dabei, eine Zeit erlebt, in der nicht die Lage sich von einer Sekunde zur anderen wieder ändert. Ich kann mich an eine Zeit als Journalist erinnern, dass man quasi Mühe hatte, die Zeitung voll zu bekommen, sage ich jetzt mal. Heute ist es so, dass alle paar Wochen eine Großlage entsteht in irgendeiner Form und die alles wieder verändern kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, es sind noch ein paar Wochen hin zur Bundestagswahl, dass wir wissen nicht, was morgen und was übermorgen ist.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass diese Stimmungslagen so volatil sind? Oder warum ist es so? Ich kenne das auch noch. Man hat gesagt, wir haben so viel Platz in der Zeitung, wie kriegen wir das voll nach den üblichen Auswahlkriterien, was die Leute interessieren sollte? Hat es mit den sozialen Medien, mit einer anderen Kultur zu tun? Oder ist die Welt wirklich aus den Angeln geraten, wie so manche behaupten?
Es ist wahrscheinlich wie beim Klima und bei den Umweltkatastrophen. Es kommen sehr viele Faktoren zusammen und die Lage ist sehr komplex. Und mein Eindruck ist schon, dass die Welt aus den Fugen geraten ist und dass wir immer mehr in so eine Art hysterischen Zustand geraten. Und ich glaube, das ist zu unserer Aufgabe als Journalisten gehört, für Unruhe zu sorgen, wenn es zu ruhig ist, aber wenn Hysterie und Angst herrscht, auch wieder zu beruhigen. Und meine Faustregel, um zu sehen, ob ich wirklich beunruhigt sein müsste, wenn Politiker reden und wenn sie etwas verkünden, ist zum Beispiel, wenn Politiker sagen, ihr müsst Angst haben. Dann bin ich eigentlich ganz ruhig, weil ich mir dann sage, wenn ein Politiker sagt, ihr müsst Angst haben, dann will er uns ja vor etwas warnen, damit in der Lage nicht entsteht. Gefährlich wird es dann, wenn Politiker sagen, Ruhe bewahren, alles in Ordnung. Dann weiß man, dann ist es...
In welcher Lage sehen Sie uns heute?
Ich glaube eher, dass wir in der Lage sind, dass Hysterien zum Teil kreiert werden. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch, dass wir uns in einem absoluten Sturm im Moment befinden, über den wir beide auch auf Radio Horeb schon gesprochen haben. Und dieser Sturm ist ein unglaublich im geistigen Sinne gewalttätiger Kulturkampf, der im Moment stattfindet. Und in dem unsere ganze Sprache umgeändert werden soll und in der wir von uns verlangt wird, im Grunde alles über Bord zu werfen, was bewährt und Tradition hat, und alles neu zu machen und die Gesellschaft neu zu formen und endlich gerecht zu machen. Und da bilden sich riesige Gräben. Und da, wenn man diesen Kulturkampf beschreibt, glaube ich, kann man nicht in drastischeren genug Tönen darüber sprechen. Da bin ich selbst ein bisschen hysterisch, weil ich mir denke, wow, was ist da los? Also mein jüngstes Beispiel, ich habe darüber auch im Bild geschrieben, war dieser Fall Liminski. Also, dass die SPD, die haben den Wahlkampf.
Liminski ist der Referent, oder wie kann man ihn wirklich bezeichnen?
Muss man denn wirklich den Radio Horeb Lehrer erklären? Das ist doch eine,
also ich glaube, ja. Ich glaube,
das ist sehr bekannt. Jürgen Liminski war ein sehr bedeutender katholischer Publizist, der viel in der Tagespost geschrieben hat und eigentlich im katholischen Leben in Deutschland gar nicht recht.
Also jedenfalls ein Mitarbeiter von Armin Laschet, dem CDU.
Und dessen Sohn, also der Sohn von Jürgen Liminski, der so eine zentrale Figur im deutschen katholischen Laientum war, der vor kürzlich gestorben ist, dessen Sohn Nathaniel ist seit vielen, vielen Jahren der allerengste Mitarbeiter von Armin Laschet und führt auch seit vielen Jahren seine Staatskanzlei und ist der Mann, hinter Laschet.
Worauf Sie jetzt anspielen, ist, dass die SPD in einem Werbespot sozusagen wie eine russische Puppe verschiedene Protagonisten
des. Sie haben gesagt, wenn du CDU wählst, dann haben sie Matuschka genommen, haben genau. Wenn du CDU wählst, dann ist außen Laschet, aber innen drin ist es, dann kommt dann der neoliberale Merz, und dann kommt der fundamentalistische.
Böse Welt. Da kommt kein der, Sex vor ja, der Ehe.
Da kommt eben der fundamentalistische Liminski, der, und was ist der Vorwurf gegen Liminski gewesen? Er habe in seiner Jugend eben als Teil der Jugendbewegung, Benediktjugend, glaube ich, hieß es, habe sich für die katholische Sexualmoral stark gemacht. Und das hat die SPD genutzt, um ihn zu verhöhnen. Und was ich da frappierend fand, und das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, dass wir scheinbar gar nicht mehr merken, was für eine tektonische Verschiebung gerade stattfindet. Also, dass eine Partei, die auch im Katholizismus in Deutschland einen festen Fuß hat, dass diese Partei jemanden in die Schmuddelecke stellt, weil er
katholische Überzeugungen
vertritt. Das ist, da wird eine solche tektonische Verschiebung gerade klar. Dass jemand in der Schmuddelecke steht, der etwas vertritt, was über Jahrhunderte unsere Kultur geprägt hat, dass das plötzlich überhaupt geschehen kann. Die SPD hat das plötzlich gemerkt, hat den Wahlspot zurückgezogen. Und die Beschämung der SPD war, dass man gesagt hat, es gilt doch in Deutschland nach der Verfassung auch eine Gewissensfreiheit. Wie kann man jemandem seine Religion vorwerfen? Das ist eine Sache. Das kann man anklagen. Ich find interessant, das Metaebene dahinter. Wie kann es zu einer solch tektonischen Verschiebung kommen, dass es so weit gekommen ist, dass jemand, der ganz normal bürgerlich katholisch ist, plötzlich in der breiten Öffentlichkeit, in der Schmuddelecke darstellt, als ob er irgendein Extremist wäre. Das ist in einem Land, das so katholisch, das so christlich geprägt ist mit den vielen Kirchen und den Städten und die ganze Kultur auf den Füßen, das ist so eine Wasserscheide, die hier stattfindet. Darauf muss man aufmerksam machen. Insofern sage ich, da gibt es, wenn wir über diesen Kulturkampf reden, Grund für Erregung. Andere Themen, wie Sie vorhin schon gemerkt haben, Klimaschutz, bin ich da deutlich entspannter.
Talk und Musik hier auf Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Heute zu Gast Alexander Graf von Schönburg, Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung in Berlin, katholischer Publizist. Wir reden gleich weiter, noch mal kurz über den Bundestagswahlkampf. Talk und Musik hier auf Radio Horeb. Zu Gast Alexander Graf von Schönburg, katholischer Publizist, Mitglied der Bild-Chefredaktion in Berlin. Graf von Schönburg, nochmal kurz zur Bundestagswahl. Neueste Umfragen sagen, jetzt sind quasi alle denkbaren Koalitionen möglich. 4 an der Zahl, also Rot, Rot, Grün, Grün, ohne alle, Deutschland, Jamaika und wie sie alle heißen, alle Farbenspiele. Haben Sie eine Vorstellung, wo die Richtung hinlaufen könnte am 26. September?
Ich glaube, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird. Ich glaube, er wird es hinkriegen. da deswegen, weil es alles so ausschaut, als ob die CDU die stärkste Partei wird. Und erstmal nach unserem ungeschriebenen Gesetz darf die größte Fraktion sich auf die Suche nach geeigneten Koalitionspartnern machen. Und da bin ich überzeugt, dass er welche finden wird.
Oder es wird am Ende so wie 2005 mit Schröder und Merkel, dass man es am Wahlabend unbedingt nicht merkt, wer jetzt das Sagen hat. Naja, also die Richtung wird wahrscheinlich, auch wenn es knapp ist, Richtung CDU, CSU gehen. Und welche Farbenlehre, dann wird ewig verhandelt, wieder so lange wie beim letzten Mal, um dann, damals war es FDP Lindner, die Koalition letztendlich nicht zustande kommen zu lassen. Haben Sie da einen Tipp?
Ich glaube, dass das spannende Rennen ist, wer wird die zweitstärkste Partei? Und da tippe ich auf die Grünen, obwohl die SPD ja mit Scholz im Moment aufholt. Ich tippe trotzdem auf die Grünen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch mit der CDU nach dem zweitgrößten Fraktion schielen, um eine Koalition hinzubekommen. Das wird immer noch nicht reichen. Da ist halt nur noch die Frage, wer kommt als Dritter mit ins Boot? Kommt die SPD mit ins Boot? Die wird wahrscheinlich nach dieser langen Zeit Merkel-Regierung eher zögerlich sein. Und bei der FDP wird es eher andersrum sein. Die werden, nachdem ihnen das letzte Mal ihnen vorgehalten worden ist, dass sie sich da aus der Verantwortung gestohlen haben,
endlich
werden
wieder
sich
mal
diesmal dieser Verantwortung stellen. Und ich wäre darüber auch nicht undankbar, denn ich fürchte mich vor wenigen Dingen so wie vor einer CDU-CSU-Grünen-Koalition. Also wenn da noch eine FDP als Korrigat drin wäre, jetzt nicht, ich weiß, man muss beichten, wenn man FDP will, sage ich meinen Freunden, aus diversen Gründen. Aber sage ich jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, eine CDU, eine durchmerkelisierte CDU mit den Grünen, da freue ich mich nicht so richtig drauf. Also wenn die zusammen hoffentlich werden, wahrscheinlich nicht die Mehrheit bekommen. Insofern werden sie versuchen, die FDP mit ins Boot zu holen, die ja im Moment auch ganz stark ausschaut. Und insofern wird das dann womöglich reichen.
Wir haben über die Themen, die diskutiert werden, die derzeit im Wahlkampf eine Rolle spielen, gesprochen. Klimaschutz. Sie haben die Entgleisungen der SPD im Wahlkampf führen angesprochen, mit dem Herrn Liminski, dem engsten Mitarbeiter von Armin Laschet, dem CDU-Kandidaten. Gibt's denn eigentlich, Graf von Schönburg, ein Thema, wo sich's lohnen würde, drüber zu streiten? Sehen Sie zwei, drei Themen, wo Sie sagen, die sollten diese Republik wirklich beschäftigen? Ich höre zum Beispiel, seit 20 Jahren wird Geld für die Digitalisierung der Schule ausgegeben, nicht nur in Bayern. Ich weiß immer nicht, wo die Kohle hingewandert ist, sage ich zynisch. Gibt's Themen, wo Sie sagen, das brauchen die Leute eigentlich?
Also ich hätte ein Thema, das interessiert mich persönlich, aber ich glaube nicht, dass man damit einen großen Wahlkampf gestalten kann. Das ist Familienpolitik. Ich glaube, dass es ist ein Riesenproblem ist, demografisch und aus diversen Gründen, dass die Familie in der Defensive ist. Man geht heute quasi ein Armutsrisiko ein, wenn man in der Stadt lebt, Angestellter ist und Kinder hat. Da kommt man in eine prekäre Lage. Niemand kann sich mehr Wohnraum leisten und so weiter. Also eine Politik wie die ungarische, hier ungern gesehene oder unbeliebte ungarische Regierung, dass jeder Verheiratete, jeder, der ein Kind kriegt und eine Familie gründet, erstmal einen satten Kredit vom Staat bekommt, wäre etwas, was mir sehr am Herzen liegen würde. Also Familienpolitik wäre ein Thema, wo ich mich dafür begeistern könnte. Und das andere, ja, das dann kommt lange nichts. Und dann muss ich sagen, was mir neulich aufgefallen ist, ich bin jetzt kein Volkswirtschaftsexperte, aber mir leuchtete das sofort ein. Ich habe einen Beitrag gehört von einem amerikanischen Radiosender, der erzählte darüber, dass wie man die Impfbereitschaft steigert. Und die sagten, wenn man den Leuten einen Burger gibt, erklären sich viele bereit. Wenn man ihnen aber statt nur einen Burger 100 Dollar gibt, dann steigt die Impfbereitschaft unter den Zögerern auf 70%. Und wenn man ihnen 500 Dollar gibt, steigt sie auf 90%. Habe ich mir gedacht, ja, wieso machen wir es eigentlich nicht so? in Deutschland, wenn ihr unbedingt alle impfen wollt, dann macht es doch nicht mit Impfzwang, sondern gibt jedem 1.000 Euro in die Hand, der sich impfen lassen will. Das eigentlich, mich interessiert nicht die Durchimpfung, da habe ich auch meine Zweifel.
Sind Sie geimpft?
Naja, ich bin geimpft, aber das ist nochmal ein separates Thema, das wir sprechen. Ich fände aber, was ich eigentlich sagen will, gibt den Menschen so viel Geld in die Hand, wie es geht, und zwar okay, jeden Menschen,
jetzt.
Weil ich das wäre das beste Konjunkturprogramm, was man machen kann, Menschen, wie es Donald Trump übrigens auch gemacht hat, jedem Amerikaner einfach mal...
Also unabhängig von Corona, meinen Sie jetzt eher sozialpolitische...
Ein Konjunkturprogramm, das einfach, okay, du gehst zum Amt und kriegst Geld. Mhm. Das wäre ein Konjunkturprogramm. Mhm. Alles Geld, was der Staat in der Hand nimmt, versickert erstmal auch in Verwaltung und in administrativen Ausgaben. Nichts ist das Beste, es gibt kein effizienteres Konjunkturprogramm, als wenn Sie einfach dem Menschen Cash in die Hand geben. Weil der gibt es sofort aus, gibt es beim Bäcker aus, der Bäcker ist wieder in Betrieb, es wird die Konjunktur angeregt.
Aber dann also,
ich glaube, damit sowas könnte man sich beliebt machen, wenn man sagt, jeder kriegt 1.000 Euro. Aber jetzt nochmal zum Impfen zurück, weil das ist da möchte ich klar sagen, dass ich erstmal kein Experte bin. Das ist das Allerwichtigste, ähnlich wie beim Klima. Ich verstehe immer nicht, wie die Leute bei den hochkomplexen Themen wie Immunologie und Klimaforschung alle mitreden können. Ich verstehe nicht einmal zu Hause, wie der Abfluss wirklich funktioniert. Deswegen kann ich bei Weltklima und solchen komplexen Themen nicht wirklich mitreden.
Und ähnlich bei Corona.
Es gibt ja, Corona, man sagt, aber ich habe natürlich eine gesunde Skepsis. Natürlich, ja. Also ich habe auch einen YouTube-Beitrag von dem Raphael Bonelli gehört gestern.
Wiener Wissenschaftler
und sehr vehementer Impfgegner. Und ich muss sagen, dessen Argumente überzeugen mich auch nicht so. Er regt sich fürchterlich darüber auf und zitiert Oscar Lafontaine, der einen Tweet oder eine Instagram-Message geteilt hat.
Aber der ist ja schon seit 23 Jahren gegen alles, Oscar Lafontaine.
Ja, und der Vorwurf von Lafontaine, den Bonelli teilte, war, dass die Pharmakonzerne erstmal vom Staat, von den Staaten so viel Geld bekommen haben, dass sie einstecken und nicht wieder zurückgeben, dass sie nicht irgendwelche die Patente in die dritte Welt geben, damit die das dort die Apparate bauen. Und vor allem das Dritte ist, was der Hauptvorwurf, über den sich Lafontaine und dann auch Bonelli aufgeregt hat, dass die Lizenz für diese ganzen BioNTech-Pfizer-Impfdosen erst durch die Europäische Union erteilt wurden, nachdem die Pharma-Lobby sich ausbedungen hat, für keine Folgeschäden haftbar gemacht zu werden. Jetzt muss ich sagen, klar kann man sich darüber aufregen. Und der Lafontaine sagt, die eigentlichen Covid-Idioten sind die so einen Vertrag unterschreiben. Aber ich muss ehrlich sagen, selbstverständlich kann man bei der neuen Medizin nicht voraussagen, was die Langzeitschäden sind, dass die das nochmal ausdrücklich sagen, ist klar. Eine Impfung, jedes Medikament, auch wenn ich irgendeine Pille in den Mund nehme, ist das immer
ein Risiko.
Ich kann kein Frühstücksei essen, ich kann keinen Aufzug betreten, um ein gewisses Vertrauen.
Wären wir schon alle tot, aber ist es nicht doch auf der anderen Seite ein bisschen so, wir wissen es alle nicht. Also man findet einen Virologen absehbar, ist der dieser Meinung, der andere genau dieser. Die Gesamtbeurteilung ist schwierig. Es gibt 82 Millionen Virologen.
Grundskepsis ist immer gesund.
Klar.
Und ich bin persönlich geimpft. Ich mache niemanden Vorwurf, der sich nicht hat impfen lassen. Ich kenne viele, gerade junge Leute, die da äußerst skeptisch sind. Und das kann ich auch nachvollziehen. In meinem Alter über 50, ich möchte nicht ersticken. Da habe ich einfach ein bisschen Panik. Aber ich verstehe sehr gut junge Leute, die sagen, Moment mal, diese mRNA-Technologie, die ist mir unheimlich, die dockt irgendwo, ich weiß nicht mehr, im Körper an und man macht irgendwelche, besorgt für irgendwelche immunologischen Reaktionen, von denen ich nichts weiß, ist mir unheimlich. Leute in unserem Alter erinnern sich auch an den Contagan-Skandal. Das ist also
das Schlafmittel.
Dass die Pharmaindustrie in großer Eile Produkte auf den Markt bringt, die dann unabsehbare Spätfolgen haben, zum Teil eben erst in der nächsten Generation.
Aber machen
in dem Fall wurden ja die schwangeren Frauen betroffen und die Kinder wurden behindert. Ich verstehe zum Beispiel auch als Schwangere, wenn du sehr vorsichtig bist.
Vollkommen richtig. Nur wenn wir sozusagen einmal die Gesamtschau angucken, ist es doch vielleicht manchmal so, dass es ja nicht schnell genug gehen konnte. Der Druck war da. Auf der anderen Seite,
Vorwurf von Bonelli so ein bisschen ins Leere läuft. Ich finde, ja, da ist ein Riesendruck. Die Verträge, die Pharmaindustrie ausgehandelt haben,
waren ein Vorteil. Es war immerhin eine deutsche Firma. Also ich habe den Eindruck, innerhalb von 8-9 Monaten, ob Folgeschäden oder nicht, wissen wir alle nicht. Wir sind, das stelle ich auch bei anderen Sachen fest, oft gar nicht mehr stolz auf unser Land. Vielleicht ist das jetzt das falsche Beispiel, aber das ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Leistung erster Güte. Also
auf jeden Fall, aber ist viel Ruhm auf Tübingen gefallen, aber das
auf Mainz in dem Fall.
Mainz?
Tübingen ist, glaube ich, CureVac, aber die Adresse, deshalb habe ich es mir gemerkt,
stimmt.
Ist Mainz an der Goldgrube 12, glaube ich, ist die Hausanschrift von BioNTech.
Nein, natürlich gewisserweise stolz sein. Und ich glaube, die Gründer von BioNTech haben auch den Axel Springer Preis bekommen und stehen jetzt natürlich international auch sehr, sehr gut da. Aber ich finde auch nicht, dass man den Firmen Vorwürfe machen kann, dass sie das Geld nicht an den Staat zurückzahlen, mit dem sie gefördert worden sind. Es liegt ja unser Interesse, dass wir Pharmakonzerne haben, die wirtschaftlich gesund sind und auch in kürzester Zeit sowas eben auf die Beine stellen können. Und übrigens, was ich auch nicht wusste als Laie, der Vorwurf, gibt es doch die Patente für diese komplexen Mittel einfach nach Afrika und so weiter, funktioniert angeblich nicht. Das ist so hochkomplex, das überhaupt herzustellen. Wenn Sie so eine Bauanleitung für so ein Labor nach Südafrika schicken, die können das nicht einfach nachdrucken. Das ist hochkomplex, solche Labore zu bauen, um sowas hinzukriegen. Also so manche Argumente der Pharma-Skeptiker oder der Impf-Skeptiker kann ich nachvollziehen. Andere finde ich laufen ins Leere und letztlich habe ich keine Ahnung, was ich sagen will, ich kann nicht als moderner Mensch durchs Leben gehen, ohne immer wieder blind anderen zu vertrauen. Wie gesagt, ich kann kein Haus betreten, ohne blind zu vertrauen, dass der Statiker das vorher ausgerechnet hat, denn ich habe von Statik keine Ahnung. Wenn ich jetzt Ihr Haus in der Maistraße besuche, habe ich ja keine Ahnung, ob das hält.
Das war ja eben auch die Feuerwehr da, weil es einen Feueralarm gab.
Ich glaube, David Hume hat das mal gesagt, ich brauche ja Glauben, um ein Frühstücksei zu essen. Was weiß ich schon? Also
Glaube an Gott ist auch Vertrauen letztendlich.
Eben. Ein weites Aber Feld. Wie gesagt, ich möchte damit gleichzeitig auch nicht vom Tisch wischen, dass ich viele Argumente auch der Impfgegner ernst nehme. Wie gesagt, ich erinnere mich auch noch an den Contagan-Skandal und ich bin ganz sicher, dass die Pharmaindustrie auch gute Gründe hatte, in diesen Vertrag mit der EU reinzuschreiben. Bitte stellt uns frei von Klagen gegen irgendwelche Spitzen.
Würde wahrscheinlich jeder auch in einem anderen Feld machen. Nur Pharmaindustrie klingt nicht automatisch vertrauenserweckend. Das hat natürlich Tradition und im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch so, ob die dritte, vierte, fünfte Nachimpfung nötig ist, dieses Geschäft wird sich wahrscheinlich auch
keiner nehmen lassen. Meine Mutter ist 92, ich habe sie war sehr skeptisch, sie wollte es nicht, nannte es Teufelszeug. Wird auch diese Sendung hören, weil sie treue Radio Horeb-Hörerin ist. Also die da braucht es gar keinen Sendehinweis. Bei der läuft Radio Horeb quasi rund um die Uhr. Und nachts, wenn ich immer höre, wird auch ein Nachtprogramm von Radio Horeb gehört. Also meine Mutter ist nicht nur Horeb-Hörerin, sondern auch Impfskeptikerin. Hat sich aber von mir und meiner Schwester tatsächlich breitschlagen lassen. Komm, mach die Impfung.
Bei meiner 91-jährigen Tante in Bad Griesbach im Rottal in Niederbayern.
Auch Radio Horeb-Hörerin, sicher?
Weniger ist es mir überhaupt nicht gelungen, Sie davon zu überzeugen. Alexander Graf von Schönburg hier in Talk und Musik bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir drehen gleich eine Schlussrunde. You set me free. Radio Horeb, Talk und Musik, zu Gast Alexander Graf von Schönburg. Das war Musik von den Franziskanern der Erneuerung, von auch unseren Hörern bekannten Pater Paulus, der hat ja auch ein Buch geschrieben. Sie sind ja ein Leser vor dem Herrn, sage ich immer. Sie haben zwei Bücher mitgebracht. Männerperspektiven im Jahr 2021, 2022 sind ja eigentlich nicht immer automatisch prickelnd und positiv, oder?
Also ich finde, danke, dass wir dieses Lied gespielt haben, dass uns das diese Gelegenheit gibt, Pater Paulus und sein neues Buch zu erwähnen, denn ich bin ein Riesenfan von Pater Paulus. Seine Sendungen auf Radio Horeb sind legendär. Seine Männerseelsorge ist legendär. Ich habe schon mehrfach Exerzitien mit ihm gemacht. Also das kann ich nur jedem Mann zwischen 14 und 94 empfehlen. Das ist ein absoluter Solitär, weil Pater Paulus sich gerade den Männerherzen annimmt, die in unserer modernen Welt so verloren sind. Also alles, der Mann heutzutage ist so, wie er das, ich habe hier auf Radio Horeb mal so schön erklärt hat, zwischen Bremse und Gaspedal hängt er fest. Er soll einerseits männlich sein, aber dann soll er wieder ganz zart sein. Er weiß nicht so. Die klassischen Eigenschaften des Mannes, die nach Stärke und Führungskraft, die sind so ein bisschen, gelten als so ein bisschen überholt. Der Mann weiß, auch in seiner Spiritualität, ist er oft unsicher, weiß nicht, wie er sich, es fällt so Frauen sehr viel einfacher, oft sich dazu öffnen und die wirkliche Frömmigkeit auf eine männliche Art zu leben. Und da hat wirklich Pater Paulus, unglaubliche Arbeit geleistet in Deutschland Was das Schönste daran ist, finde ich, erinnert daran, dass die engsten Buddies von Jesus eben starke, kräftige 12 Männer
Apostel
waren. Und das waren keine Softies, sondern das waren ganz harte Jungs im Grunde. Und er hat manchmal gesagt, wenn du damals Tischler warst, dann war das nicht so wie heute in so einem ordentlichen Tischlerbüro, sondern es ist der Tischler von damals, das war so wie der Straßenbauarbeiter von heute, dunkelbraun ja,
zwischen
gebrannt.
Zwischen den Rauchwolken auf der Autobahn.
Zwischen den Rauchwolken, das war das Milieu. Mhm. Also das waren harte Jungs und Männer wieder dran zu erinnern, Leute, habt auch eine apostolische Aufgabe und ihr als Männer seid gebraucht, ihr werdet gebraucht, dass Männer wollen gebraucht werden und wollen mit anpacken können. Und das lehrt eben Pater Paulus. Und deswegen kann ich sehr, sehr mit Deutlichkeit hinweisen auf das Gig-Festival, was er immer macht, was fantastisch ist.
Jetzt wieder im Oktober, ja.
Und das Buch, was er eben rausgebracht hat, Erfolgreich mit der Josef-Strategie. Erfolgreich mit der Josef-Strategie von Pater Paulus. Dieses Buch kann ich eben deswegen auch empfehlen, weil der heilige Josef wird ja gerne auch in unseren Kirchen, also im 19. Jahrhundert, so gerne auch so ein bisschen so etwas mit weichen Formen dargestellt. Und auch das ist natürlich ein Fehlbild, das Pater Paulus korrigiert. Das war ein ganz, ganz starker, ganz, ganz starker Typ. Und sich an dem heiligen Josef zu orientieren, mit seiner ganzen Stärke, die er hatte, wie er seine Familie beschützt hat, wie er mit ihnen geflüchtet ist und sie mehrfach vor der Verfolgung geschützt hat, wie er die Situation mit Maria ertragen hat, kann auch nicht so einfach gewesen sein, im ersten Moment, wie das
eben. Das war ein Schock, ja.
Das war schon ein toller Typ und sich an dem zu. Und es gibt interessant wenige Bücher über den heiligen Josef. Stimmt. Ist ja auch sehr wenig bekannt.
Bei uns im Medienhaus in Balderschwang am Hauptsitz von Radio Horeb steht eine Josef-Statue an der Treppe und Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor, sagt jedem Gast, der dieses Haus besucht, das ist unser Finanzminister. Ja. Und wir können uns auch nicht beschweren.
Er ist auch für das Praktische wirklich.
Er ist für das Praktische gut und hat uns immer geholfen.
Also deutliche Empfehlung an alle, besonders männlichen Zuhörer, orientiert euch an den heiligen Josef. Wenn euch nichts anderes einfällt, lest einfach Josefs Litanei. Da sind nämlich alle seine großen Eigenschaften aufgezählt. Da kann man sich mit jedem Vers neu an ihn anlehnen. Und das Zweite ist, besorgt euch Bücher über heiligen Josef und fangt gleich an mit dem Buch von Pater Paulus Tautz.
Sie sind ein Bücherwurm, Graf von Schönburg. Ich spitze da über den Tisch an.
Ich hatte gedacht, dass wir viel über Gendern und solche Dinge reden. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Ich habe einfach zwei Buchempfehlungen mitgenommen. Über das Thema haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das ist ja ein latent aktuelles Thema, über das wir auch weiterreden werden.
Was haben Sie denn als Urlaubslektüre für Leute?
Urlaubslektüre ist einmal von der französischen, sehr junge, eine junge, gut ausschauende, nicht trutschige, interessante französische Sexualtherapeutin, die aus ihrer Praxis als Sexualtherapeutin berichtet und sagt, diese Überpornosierung und diese angebliche sexuelle Befreiung hat in unglaublich viel Frust und Deerotisierung letztlich gemündet. Sie hat nur Patienten, die unter sexuellem Leistungsdruck stehen und sie sagt, das Hauptproblem, das sagt sie als moderne Frau, wenn man Liebe und Sex voneinander trennt, haben die Menschen ein Riesenproblem. Und das sagt sie nicht aus katholischer Warte, sondern aus der Seite der Praxis als Sexualtherapeutin. Das Buch heißt Sexuelle Freiheit aufgedeckt.
Die Autorin
heißt Therese Argot. Argot, französisch geschrieben H-A-R-G-O-T. Also Therese Argot. Sexuelle Freiheit aufgedeckt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und dann, das habe ich aber wirklich gerade erst angefangen, von Bettina Gruber, Leben unterm Regenbogen, das neue Geschlechterregime und seine Folgen. Ich lese das deswegen, nicht unbedingt, weil ich alles, was dort drin steht, wahrscheinlich teilen werde, aber ich finde, es ist unsere Pflicht, wenn wir über Familienpolitik und den Schutz dieses Familienmodells reden, und auch damit unser christliches Weltbild verteidigen, wir müssen da unsere Argumente dafür schärfen. Und Argumente dafür schärfen bedeutet, dass man sich wirklich, dass man auch immer auch Hausaufgaben machen hat, zu machen hat. Es ist nicht genug, sich einfach über eine LGBT-Fahne aufzuregen oder sich über das Gendern zu ärgern. Es ist nicht genug. Beschäftigt euch damit, seid gewappnet, dass man da komplexe, schwierige Diskussionen führen muss, um da den katholischen Standpunkt zu vertreten. Und das kann man am besten, indem man seine Argumente schärft und nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus argumentiert. Man muss sich damit beschäftigen. Die LGBT-Ideologie ist nicht ungefährlich. Und um das begründen zu können und auch um seinen Kindern erklären zu können, warum die Regenbogenfahne eben ganz schön viel Gepäck dahinter hat, weltanschauliches, muss man sich eben fortbilden. Und wir Katholiken stehen jeden Tag im Schlachtfeld der öffentlichen Meinung, im Familienkreis, im Berufsumfeld. Und da kommen solche Themen auf, wie Gendern, wie LGBT, wie Regenbogenfahnen. Und da müssen wir klug, freundlich, humorvoll und fundiert unsere Position klar machen.
Erschrocken bin ich unlängst bei der Lektüre einer Allensbach-Langzeituntersuchung, dass etwa 45% versus 44% der Deutschen sich nicht mehr trauen, die Meinung offen zu äußern. 44%, also quasi die Hälfte, sagen, ich bin ganz vorsichtig bei dem, was ich sage, ich könnte Nachteile haben. Auch diese Gender-Diskussion hat was mit dem Meinungsklima wie im Klimaschutz zu tun. Mir ist aufgefallen bei der Lektüre der Untersuchung, die einzigen, die rausspitzen, sind die Anhänger der Grünen und eventuelle Grünen-Wähler, die im Vergleich zu denen auch der Unionswähler oder der AfD-Wähler und der SPD-Wähler sagen, ich habe überhaupt kein Problem, ich darf sagen, was ich will. Haben wir da eine echte Verzerrung im Meinungsklima?
Also ich glaube schon, dass durch dieses Diktat der Political Correctness, was ja eine Begleiterscheinung dieses Kulturkampfes ist, von dem wir vorhin geredet haben, sich etwas durchgesetzt hat, was wirklich gefährlich ist, nämlich dass Standpunkte nicht mehr vertreten werden, um Diskussionen zu führen oder um Debatten zu führen, sondern Standpunkte werden wie so moralische Trophäen vor sich her getragen, um andere zu beschämen.
Und
schau mal, wie aufgeschlossen ich bin. Und ihr alle, die nicht mitmacht, sind so alle.
Und immer mit einem hohen Emotionalitätsfaktor, fällt mir so auf.
Absolut. Und die Debatte leidet so ein bisschen. Ich bin zum Beispiel jemand, der streitet sich auch gerne und danach trinkt er gerne ein Glas Wein mit jemandem, mit dem ich mich vorher leidenschaftlich gestritten habe. Was mir im Moment so fehlt, ist die Debattenkultur. Mhm. Alle Seiten schimpfen, aber jeder nur in seiner eigenen Blase und da findet keine interessante Debatte statt. Und ein Nebeneffekt ist durch diese Blasenbildung, dass man eben nicht mehr sich traut, außerhalb seiner Blase offen zu reden. Und das geschieht vielen Leuten. Und ich habe neulich, als wir gesprochen haben, schon das Beispiel genannt von einem Kollegen bei der Bild-Zeitung, der mir sagte, bei manchen Themen möchte ich meine Stimme erheben, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht erwünscht ist, über manche Themen zu reden, und wie LGBT, und ich möchte dort meine Stimme erheben, weil ich nicht wieder das erleben möchte, was ich in der DDR erlebt habe als Journalist, dass ich des guten Friedenswillens einfach Mund halte und bei manchen Themen mich nicht äußere, um meine Ruhe zu haben. Und das fand ich schon beachtlich, diesen Satz. Und ich finde es auch beachtlich, diese Allensbach-Umfrage, um zu hören, aus der man erfährt, dass Menschen inzwischen vorsichtig sind, was sie sagen. Ich sage, es ist immer gut, nachzudenken, bevor man redet. So vorsichtig sein sollte man immer, was man denkt. Man soll ja erst denken und dann reden, auch wenn ich mich nicht immer selber dran halte. Aber ich finde auch übrigens mehr Taktgefühl und mehr Bewusstsein dafür, dass man, wenn man manche Dinge sagt, gedankenlos, dass das andere verletzen kann. Da lerne ich gern dazu, ehrlich gesagt. Und ich finde, was mir im Moment fehlt, ist wirkliche Debatte. Findet eine Spaltung in der Gesellschaft statt und die beiden Seiten kommen nicht mehr ins Gespräch miteinander. Deswegen interessiert es mich so, für die Bild zu arbeiten. Als Massenmedium ist das natürlich ein Medium, was per Definition sich nicht in einer Blase aufhält.
Schönes Schlusswort. Alexander Graf von Schönburg hier zu Gast auf Radio Horeb in Talk und Musik. Herzlichen Dank. Wir freuen uns. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und liebe Hörer, Sie können diese Sendung natürlich auch in der Mediathek im Podcast sehen. Und vergessen Sie nicht, wir wissen es, solche Sendungen werden nur durch Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Ihre finanziellen Zuwendungen möglich. Herzlichen Dank, Ihr Günter Lindinger.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.